So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt bei Folge 2 mit Nico angekommen. Folge 1 war so ein bisschen so ein Einstieg in unsere Schaffensphase und in Folge 2 widmen wir uns primär Nico seinen Schaffensphasen in Sachen Metal- und Musikbereich. Sehr persönlich teilweise, sehr aufschlussreich, auch wer Nico nicht so persönlich kennt, der wird dann auf jeden Fall bei manchen Sachen schon, ja, bisschen schlucken müssen. Und ja, und die Soundbeispiele bleiben halt diese 30 Sekunden. Maximal Soundfires. Anfang und Ende sind ein bisschen abrupt, weil mir war irgendwie klar, dass wir das in mehrere Teile aufteilen. Deshalb habe ich das jetzt nicht so schön anmoderiert. Deshalb mache ich das jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit Folge 2 Deep Talk mit Nico.
Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik?
So, Nico ist von der Toilette zurück und jetzt reden wir über das Riesenthema. Also ich glaube, jedenfalls war es bei mir ein Riesenthema, damals MySpace.
Oh ja.
Also MySpace hat für mich musikalisch absolut den Horizont nochmal um das Vielfache erweitert. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, zum ersten Mal richtig bewusst habe ich MySpace so 2005, 2006 wahrgenommen. Da habe ich mich auch schon angemeldet. Aber so richtig genutzt habe ich dann 2007, 2008, wo ich mir dachte, okay, ja, hast du einfach einen Kosmos an Bands und KünstlerInnen, die einfach, ey, das ist einfach nicht mehr fassbar. Und ich kann jetzt aber auch nicht wirklich genau benennen, welche Band ich jetzt noch von MySpace kenne und welche ich nicht mehr von MySpace kenne. Das verschwimmt auch viel, weil dann halt durch Zeitungen und so. Ich trage gerade aktuell Uncle Sally's Shirt, was damals Rest in Peace Uncle Sally's meine Lieblingsmusikzeitschrift war damals. Kennen wirklich leider Gottes sehr wenige Leute, wenn man sagt,
Sagt mir auch
Uncle
gar
Sally's
nichts.
nichts. Es ist witzig. Es gab es auch, es war lustigerweise, am Anfang war das so eine. Ich glaube, das war, gab es sogar McDonald's zum Rausgeben oder Burger King, so eine Rausgebezeitung über Musik, wie halt diese Kinozeit war. Aber jetzt wahrscheinlich erzähle ich gerade ganz gefährliches Halbwissen. Jedenfalls gab es das nicht sehr oft und ich glaube, es gab auch nicht sehr lange. Über das Shirt gibt es auch eine sehr lustige Story, aber die brauchen wir jetzt nicht erzählen. Die erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, wenn ich mal mit irgendjemandem über Festivals rede, weil es ist eine Festival-Story. Ja, und MySpace. Also klar, man hat privat. Wir waren mit DeLorean auf MySpace, das weiß ich noch. Und ich glaube, die Seite gibt es sogar auch noch. Also die kann man eventuell noch aufrufen, bin mir aber nicht ganz so sicher. Und ja, und klar, als privat war ich natürlich auch bei MySpace, als Privatperson. Aber ich habe dann auch ganz viele Bands kennengelernt. Und eine Band, die mir bis heute, also die höre ich absolut nicht mehr. Und die ist auch eine musikalische Richtung, die. Boah, also ist wahrscheinlich ganz cool, aber eine Band, die heißt There for Tomorrow. Ich weiß nicht, ob du die jemals von denen gehört
Das
hast.
klingt aber für mich auch
Das
schon wieder
ist.
nach emotionalem Metalcore.
Nein, das ist eher so Pop-Screamo-Punk.
Ja, okay, Screamo wäre das
So.
nächste, worauf ich hin dann gegangen wäre, in
Also
diese The
es ist nicht so.
Used-Richtung gehend.
Ja, aber The Used in Bubblegum-Pop. So ein bisschen so für die damaligen Emo-Girls gemacht. Also es war jetzt nicht wirklich so relatable, wo man sagen würde, okay, My Chemical Romance, The Used und die früheren Fallout Boy auch und so, wo man sagen würde, okay, das sind Sachen, die kann man sich getrost anhören. Das kann man sich einfach nicht mehr anhören, um Gottes Willen. Aber das war so, das war so eine, und da hattest ja, wer MySpace nicht mehr kennt, es hat eine ähnliche Funktion. Ich glaube, das haben alle geklaut später. Dieses, du magst das, also magst du eventuell auch das oder andere
Oh
Leute hören auch
ja.
das Funktion. Und da habe ich ungelogen Nächte und Wochenenden verbracht, mich durch diese Recommendations zu klicken und zu hören.
Ja,
Und deshalb kann ich nicht
genauso.
mehr sagen, was ich da hab von MySpace oder was ich da von irgendwelchen anderen Outlets hatte. Aber ich kann so viel sagen, MySpace hat nicht nur für mich, sondern auch generell, dass die Wahrnehmung von Musik komplett geändert. Natürlich, ich will jetzt nicht drüber reden, dass wahrscheinlich geht es dir nicht anders, wir uns illegal Musik runtergeladen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also E-Mule, diskografieweise die Alben runtergeladen.
Ja, Emil und Casa liefen einfach pausenlos durch.
Ja, Mann.
Meine Eltern fragten mich irgendwann mal, was zur Hölle machst du da? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich höre mir Musik an.
Ich habe es von meinem Vater. Der hat mich darauf gebracht.
Okay, na, ich hatte das Freunde von Freunden von Freunden und so.
Natürlich.
Und mach dir das mal. Aber MySpace war zum ersten Mal die Möglichkeit, wo man sich legal Musik im Internet anhören kann. Man konnte es
legal
runterladen und so.
Weil es gab ja auch genug Seiten, die einfach Songs genommen haben. Und quasi dort gespielt haben.
Wahrscheinlich, aber das war mir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach nicht bewusst. Wahrscheinlich
habe ich gedacht, same.
Das ist irgendwas. Das war einfach so, ja, okay. Und ja, ich weiß nicht, wie du, also wie gesagt, für mich war MySpace so dieses zum ersten Mal wirklich Ding nach Musik. Also zum wirklich erstmal richtig krass, nicht bloß diese Oberfläche anzukratzen und diese Mainstream-Bands und vielleicht nur so Semi-Mainstream-Bands, sondern wirklich mal Bands zu hören, die vielleicht bloß 200 Fans haben, weltweit oder so. War das bei dir ähnlich damals oder
ist es da? Indirekt, weil ich habe das Metal Hammer Forum ja schon angesprochen und zur gleichen Zeit kam auch eine andere tolle Seite, die ich heute wieder nutze, Last.fm nach oben. Und über diese Seite habe ich wahnsinnig viel entdeckt, eben über das Metal Hammer Forum auch. Und so Musik direkt über MySpace entdeckt, tatsächlich eher weniger, aber ich finde es schön, dass du MySpace erwähnst, denn ohne MySpace hätte meine musikalische Laufbahn wahrscheinlich nie diese Abzweigung genommen, die sie genommen hat, weil ohne MySpace wäre ich nicht an meine damalige Band geraten.
Interessant.
Ja.
Ah, ich weiß, eine Band, die wir über MySpace entdeckt haben, war die besagten Dioramic aus Folge 1, weil sich das angehört hat. Bei Dioramic hab ich oder Axel, ich weiß nicht mehr genau, beim Suchen halt gefunden.
Sehr geil.
Und ja, über Blackmail. Natürlich über Blackmail.
Nice, das ist schön.
Grüße gehen raus an Kurt Ebelhäuser, einer der interessantesten und wirklich wichtigsten Produzenten der deutschen Rockmusik der letzten 20 Jahre. Lass ich jetzt mal so stehen.
Warum nicht?
Neben Moses Schneider und Tobias Levin. Ja, ich bin was Produzenten, ich bin halt wirklich, da könnte ich jetzt nörden, was Produzenten angeht. Ich bin absoluter Produzentenfan. Ich liebe das und so. Aber es hat sich auch in den letzten 2-3 Jahren erst entwickelt, dass ich mich wirklich für die Produzenten und die Leute hinter den Sounds mehr interessiere.
Da wird doch eure Geschichte auf dich zukommen, bezüglich Produzenten.
Geil! Bock!
Und vor allem auch in Bezug auf Wolfram und Harlotsmouth, mit denen ich eine indirekte Verbindung da deswegen habe.
Ich glaube, die hast du mir sogar schon
das erzählt. Das kann sogar sehr gut sein.
Aber egal, wir machen jetzt weiter und zwar, weil du ja gesagt hast, die Brücke geschlagen von MySpace zu deiner nächsten Band. Wie kam das zustande?
Ja, ich habe mich so ein bisschen von diesen Black-Metal-Geschichten emanzipiert, zum Glück, und habe mein Leben jetzt nicht unbedingt auf die Reihe gekriegt, aber ich bin wieder einem Job nachgegangen und habe Geld verdient und bin nicht nur einfach so in einem Keller besoffen, versackt und habe Black-Metal gespielt und gehört. Sondern hab mich von diesen Leuten ein bisschen wegentwickelt und war halt alles auch keine schöne Zeit. So rückblickend hat mich sehr geprägt, hat mich mit zu dem gemacht, was ich heute bin. Wie ich schon gesagt, ich bereue davon nichts. Würde ich es heute anders machen? Wahrscheinlich. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Und
das ist zu philosophisch heute.
Ja, gerade durch eben das Metal Hammer Forum habe ich auch sehr viel Kontakt nach außen zur deutschen Metal Community bekommen und war sehr oft im Land unterwegs durch die Forentreffen, also Ulm, Karlsruhe, Hamburg. In die Pfalz hat es mich viel verschlagen, wo es auch eine kleine Story mit Drangsal tatsächlich gibt.
Erzähl, das kannst du nicht teasen, ohne zu erzählen.
Nein, also war so, dass Drangsal, als sie vorletztes Jahr noch auf Tour waren, irgendwann in der Insta-Story ein Band-Shirt von einer Band namens Cruel Force anhatte, mit denen ich persönlich zu tun gehabt habe, weil ich in der Pfalz sehr oft in deren Kreisen unterwegs war und wir auf irgendwelchen Ackerpartys unterwegs waren. Und wenn die Legenden stimmen, dann waren Drangsal und ich auf derselben Ackerparty besoffen und haben dort Spaß gehabt.
Ja, das kann vielleicht sogar passieren in diesen dörflichen Sachen. Das ist
möglich. Er kommt ja aus der Ecke, exakt die Ecke. Und wie gesagt, weil ich habe ihm geschrieben auf der Insta-Story, ey, krass, du trägst ein Cruel Force Shirt. Und er wirklich so, was, dass die einen erkennt?
Ja, nee, geht wahrscheinlich auch so, wenn irgendjemand irgendwelche. Aber ich habe auch eine Drangsal-Story, und die ist halt wirklich sehr kurz und sehr schmerzlos. Ich war vor 2 Jahren, 2019, ja genau, oder 18 begann, nee, 2019 war es, auf dem A Perfect Circle Konzert in Berlin. Und wer Drangsal kennt, der weiß, dass er ein großer Maynard Keenan-Fan ist und alles, was Maynard Keenan betrifft. Über das Thema fangen wir nicht an, weil ich weiß, dass wir uns da ein bisschen die Geister scheiden, Nico und ich.
Ja.
Und
Ich möchte gerade mal einen Hot Take, lass mich gerade mal bitte einen Hot Take rausballern. Und wenn du es aus musikalischer Sicht betrachtest, wirst du mir sogar recht geben. Tool sind Pearl Jam mit 7/8-Takten.
Müsste ich mal drüber überlegen, aber wahrscheinlich
Denk
hast du
nach!
recht. Ich, klar, ja, ich bin. Gut, wir machen Gott das Fass auf jetzt kurz, ganz kurz. Ich erzähle kurz die Story zu Ende. Wir
Ja,
waren ja
bitte.
auf dem Konzert und plötzlich haut mich ein Dude an, ob ich ein Feuer oder eine Zigarette und ein Feuer habe. Und ich so, nee, tut mir leid, ich rauche nicht und so. Ja, ganz, ja, okay, alles cool, geht wieder. Und dann drehe ich mich um, da war es Drangsal. Das war meine Geschichte zu Drangsal.
Sehr
Ich
schön.
hab's gar nicht gecheckt. Und er hatte, weißt du, wo ich ihn erkannt habe, weil er ein lilanes Lacoste-Polo-Shirt anhatte zu diesem Konzert.
Das
Weil kein
passt
Mensch auf
so
diesem
sehr.
ganzen Konzert hatte, kein Mensch auf diesem Konzert hatte irgendwas Buntes an, sondern war einfach, das war das so, ja, egal.
Ich liebe ihn einfach. Das
Aber
ist ein guter Typ.
ja, der ist ein super guter Typ. Und jetzt zu Tool. Ich habe Tool, also ich kann abhaken, ich habe Perfect Circle und Tool live gesehen. Das kann ich abhaken für mich.
Das ist
Ich
krass.
habe davor,
Perfect Circle
ich
sind
habe
übrigens
davor,
ganz gut, ne? Also die mag ich tatsächlich.
ich mag, also Perfect Circle mag ich wirklich gern. Also ich habe nicht so ein Problem wie Maynard wie du. Du hast ja mit Maynard richtiges Problem irgendwie.
Na, es,
Also
ich will das Fass eigentlich nicht aufmachen, weil ich dafür zu viel
nee,
reden
nee, nee, mach mal,
müsste.
mach mal nicht. Nee, aber jedenfalls scheiden sich da unsere Geister. Und Perfect Circle, die Mère de Nom, das erste Album, unfassbares
Die ist
Album, meiner
toll.
Meinung nach.
Die ist super, wirklich.
Und Tool komme ich bis heute nicht dran, was auf CD angeht. Ich habe sie live gesehen, ich war live unfassbar beeindruckt. Danny Carey, der Schlagzeuger,
Wahnsinniger Schlagzeuger.
generell instrumental, ich komme gerade nicht auf die Namen von den anderen beiden
Adam Jones als
Instrumenten.
Gitarrist und der Bassist, habe ich
Adam
aber
Jones,
vergessen.
genau. Ja, das ist ja ein anderer. Da gibt es ja auch diesen geilen Rechtsstreit, aber das ist ein anderes Thema für Tool. Da muss ich mir mal einen Tool-Nerd, da frage ich mal einen Drangsal, ob er mit mir einen Podcast über Tool macht. ja, und ich komme einfach an die nicht ran. Also, was CD angeht, ich komme an diese Band CD-mäßig nicht ran. Das ist so schlimm. Also, es ist nicht schlimm, es ist einfach so. Live fand ich so ultra beeindruckend, aber es war offen und. Es ist zwar gegen meine, aber da habe ich so richtig zum letzten Mal und zum ersten Mal gemerkt, dass es wirklich richtige Scheiße ist. Ich habe es im Rock im Park 2019 gesehen. Und da ich zum ersten, also habe ich wirklich gemerkt, ich war Rock im Ring 2007 mal und da habe ich damals auch schon Scheiße gefunden. Und dann wieder jetzt Rock im Park. Und ey, es ist alles so furchtbar dort. Es ist, boah, ey, das ist alles so schrecklich dort. Ich kann das nicht beschreiben. Und die größte Enttäuschung bei beiden Festivals 2007 und 2019 waren die fucking Smashing Pumpkins. Ich liebe die 90er Pumpkins, wirklich. Das ist für mich eine Band, die mich auch sehr geprägt hat. Dann
Da kam ich nie ran.
Anfang kann ich verstehen. Billy Corgan auch ein mega Wichser und die Stimme muss man mögen. Ich finde, die sind musikalisch, gehen die mehr in das Industrial-mäßige rein, auch in die frühen Sachen schon. Also die gehen mehr an die Nine Inch Nails als an diese Grunge-Bewegung, wo sie
Das
immer
stimmt.
hingesteckt wurden.
Das stimmt, ja.
Ja. Und 2007 war ich ein bisschen mehr hyped bei einem Konzert, weil ich einfach die Pumpkins mal live sehen wollte. Und jetzt 2019, es war einfach nur alles nur traurig. Das war, oh Gott, das Willen, ey. Also Billy Corgan ist einfach was peinlich, dieser Mensch. Das ist traurig,
Ja, Reunions können
Und
sehr
dann.
schwierig sein.
Und dann haben sie einfach, die haben ja damals groß, die haben 2018, 19 mit der Reunion Tour geworben, weil James Iha, ihr Hauptgitarrist, wieder eingestiegen ist nach 19, 20 Jahren, also keine Ahnung, wann er raus war. Und der hat effektiv 3 Songs gespielt. Und dann ist er wieder, und dann war er weg. Das war einfach
Oh.
so. Das war alles schlimm, ey. Ja, jetzt sind wir dazu gekommen. Von MySpace zu
Ja,
Smashing
genau,
Pumpkins.
über Drangsal, genau.
Über Drangsal zu. Und wieder zurück zu MySpace.
Ja,
Und
denn, wie gesagt, ich habe mich über das Metalhammer Forum sehr von diesen ganzen Black-Metal-Geschichten hier im Rheinhessenland emanzipieren können. Und war deswegen sehr viel im Land auch unterwegs und habe sehr viele neue Leute kennengelernt. Und habe zu der Zeit auch in einem Lager gearbeitet, hier von Tengelmann. Und musste, weil ich immer Schichtsystem gearbeitet habe, immer mit dem Bus. Ich war ja, glaube ich, gerade volljährig. Ich müsste gerade erst volljährig geworden sein. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Also ich kann mich jetzt um 1-2 Jahre vertun. Also ich muss volljährig gewesen sein. Ich hatte einen Arbeitsvertrag in einem Lager. Also ich muss volljährig gewesen sein. Und war deswegen auch mit dem Bus viel unterwegs, weil ich gehöre zu den Leuten, die bis jetzt keinen Führerschein haben mit fast 32, aber ist okay. Und in diesem Bus saß auch immer ein Typ mit langen, langen roten Haaren, der auch ein paar Jahre jünger als ich ist. Und der hatte aber immer in Flames-Merch an und hatte ein Rage Against the Machine-Patch auf seinem Rucksack, auf seinem Eastpack. Und wir haben uns immer so argwöhnisch angeschaut. Ich von meinem Metal-Thron so, ihr seid alles untertan, ich bin Trunus Gott. Was wollt ihr kleinen Keks eigentlich von mir? Und ich war zu
der... Hättest du das damals gesagt?
Ja, exakt so, Wortlaut, Zitat Ende. Ja. Und ich war zu der Zeit auch im Gitarforum aktiv. Das ist wichtig, dieser Fakt. Weil man kann ja dann auch mal seine Signatur ausfüllen und da war auch ein Link zu meinem MySpace-Profil drin. Mhm. Und irgendwann erreicht mich auf MySpace eine Nachricht. So, hey, ich habe dich jetzt schon öfters gesehen und das ist jetzt total creepy, also sinngemäß, weil das hat damals noch niemand gesagt. Ja. Aber du bist doch der immer mittags mit der 640 von Niederolm nach Elsheim fährt. Und ich so, ja, was?
Ja.
Wie kommst du auf mich? Ja, ich lese auch im Gitarforum mit und da habe ich einen Beitrag von dir gesehen und habe dann gesehen, dass der MySpace da ist und dann mache ich das MySpace auf und dann sehe ich, das bist ja du. Und also, ach, du bist der rothaarige Typ mit dem Inflames-Merch, der im Bus sitzt. Okay, der Kreis schließt sich gerade in diesem Moment. Dieser okay. Simon sollte übrigens Jahre später Head of German Partnerships für Twitch TV werden. Nur mal kurz nebenbei. Man könnte ihn also kennen, wenn man sich geil ein bisschen mit der Streaming-Geschichte befasst. Und der war auch schon in einigen Formaten unterwegs auf der Rocket Beans, halt auch bei Twitch regulär. Man kennt den Mann dort.
Warte mal kurz. Muss ich mal kurz gucken? Wie heißt Simon?
Simon Koschel.
Wie? Ich hab sogar Koschel. Was?
Koschel. K-O-S-C-H-E-L.
Der Name sagt mir gerade was. Natürlich. Schon gesehen, natürlich schon gesehen. Ja. Ja.
Und da fing unsere Story an, weil das war dann zum Glück ein junger Vorstadtjunge, der so aus gutem Elternhaus kam, also zumindest behütet, ob es gut ist, einmal dahingestellt, da gibt es auch komische Sachen, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall ein anständiger Typ und ein lieber Kerl. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, so sein musikalischer Mentor zu werden. Und ich bin immer zu ihm und habe ihm neue CDs mitgebracht und habe weil ich war damals komplett auf dem Death-Metal-Film hängen geblieben, speziell schwedischen Death Metal, deswegen war auch das In Flames Merch von ihm sehr wichtig für diesen Kontakt. Und dann haben wir festgestellt, ey, wir spielen ja auch beide Gitarre, das ist ja cool, lass mal Mucke machen. Und da bin ich sehr oft mit meinem Kickback, mit meinem Übungs-M von Beringer, dann mit dem Bus zu ihm gefahren und wir haben da einfach so Thrash Metal Sachen gespielt und irgendwie gejammt und fanden beide Creator voll gut und das ist genau die Sache, also auch sowas haben wir Bock. Und irgendwann sagt er dann so, ey, ich hab auch eine Band. Und ich so, ja, das ist doch cool. Ich habe aktuell keine. Ja, das ist doch super, bla bla bla. Und dann, es gibt hier in der Ecke einen Band-Contest, der nennt sich Rock and Pop Youngsters. Sowas hat jede regionale Ecke, die irgendwas mit Jugendarbeit macht. Immer,
ja. Yeah.
Und
wir wollen mal kurz festhalten, ich finde generell Band-Contest fragwürdig, fand ich schon ein bisschen fragwürdig, weil Musik ist kein Wettbewerb, meiner Meinung nach.
Richtig, ja.
Das sollte kein Musik sein.
Aber es ist das einfachste Mittel, um an Gigs zu kommen. Das muss man auch sagen.
Und solche kleinen regionalen Fest- oder Bandwettbewerbe geben sich Mühe, anstatt an du verficktes Scheiß Emergenza, du kannst sterben, du dummer Wichser.
Emergenza, wirklich pay to win.
Wir kommen dann später noch dazu. Ich habe beim Emergenza gespielt. Wir kommen dann später noch dazu.
Ich zum Glück nie.
Ich rede aus eigener Erfahrung, wie viel Hass ich da entwickelt habe zu diesem ganzen Drecksverein.
Ja, auf jeden Fall sagt er dann, ey, ich habe eine Band. Und so, cool, cool. Und irgendwann sagt er so, ja, ey, wir müssen uns da... Meine Denke war damals halt einfach doof, entschuldige. Weil ich war halt volljährig und die Jungs, zumindest nach meinem Wissensstand nicht. Und er meinte so, ey, wir wollen uns an diesem Bandcontest anmelden hier, aber dazu brauchen wir einen Volljährigen und bla und blub und kannst du mal deinem Perso gönnen. Und ich so, ja klar, ey, ich kannte bis dahin nur ihn. Habe aber gedacht so, ey, ich will euch Jungs das ermöglichen, da bin ich halt irgendwie euer Bürger, euer Pate, soll mir recht sein, Hauptsache ihr könnt Mucke machen, das ist doch geil. Und habe ihm dann mein Perso gegeben und ein paar Tage später sagt er so, ja, ey, geil, du bist jetzt unser Sänger. So, was? Okay, das ist interessant, das ist cool, schön. Und jetzt? Ja, wir proben immer samstags in ein paar Orte weiter. Kommst einfach mal rum, meine Mama fährt uns. Und ich so, okay, geil.
Oh, wie süß. Oh, das ist alles schön. Ich kenne das alles so sehr. Oh,
das ist so, okay, cool. Also ich wurde dann Sänger von einer Band, die sich damals Civilian nannte. Also zu Deutsch Zivilist. Da hat noch der Lars Schlagzeug gespielt, der mit Metal nichts anfangen konnte. Und der Bassist, ich habe vergessen, wie der Bassist hieß, Falk, glaube ich. Der konnte mit Metal auch nichts anfangen und war weit weg davon, eine Rampensau zu sein. Und ich bin irgendwie, ich hatte auch keine Metal-Gesangstechnik drauf, aber scheinbar, weil ich von meiner Präsenz und weil ich halt auch ein lautes Organ habe und so weiter, das hat dem Simon wahrscheinlich gereicht, standen wir dann im Proberaum und haben dann unsere Songs gespielt, die nach und nach geschrieben wurden. Und die sind tatsächlich gut geworden. Und wir haben dann ein bisschen geprobt und getan und gemacht. Und dann haben wir diesen ersten Gig gehabt in Worms beim Vorentscheid zum Rock'n'Pop Youngsters Band Contest. Und wir wurden Zweiter. Und das war total absurd, dass das überhaupt so funktioniert hat. Weil wir hatten alle ungefähr die Live-Ausstrahlung von einem abgetauten Kühlschrank. Das, keine Ahnung, wie das funktioniert hat.
So Live-Ding ist aber Live-Spielen. Dazu musst du aber auch ein bisschen geboren sein, finde ich.
Ja.
Das ist wirklich so, wer noch nie auf einer Bühne gestanden hat, der kann sich das nicht vorstellen.
Ich habe, glaube ich, einfach das Ganze, ich bin halt ein sehr extrovertierter, du hast mich jetzt schon einige Male persönlich getroffen, ich bin halt ein tendenziell lauter, extrovertierter Typ, es passt schon rein. Das ist
richtig. Ja, ja. Und vor allem, du hast eine körperliche Präsenz.
Ja.
Du bist halt 1,95 oder was du
bist. Ja, genau. 1,95, circa 100 Kilo schwer, also da kommt schon was auf dich zu.
Du bist halt, du hast halt eine körperliche Präsenz. Und da finde ich es immer beeindruckend, wenn du halt die kleinen, ich bin ja, kurz wieder abschweifen, wie immer, ich bin ja großer Radiohead-Fan. Und bevor jetzt irgendein Hate losgeht von wegen, ja, du prätentiöses Arschloch mit deinem Radiohead und so, fickt euch, ihr habt von Radiohead keine Ahnung. Radiohead ist einfach eine experimentelle Rockband, das war's. Und wer die mal live gesehen hat, die sind live wahrscheinlich genauso lustig wie die Ärzte. Und das meine ich nicht aus Spaß. Die sind wirklich eine der lustigsten Bands live.
Die sich über 20 Jahre lang geweigert haben, Creep zu spielen. Allein das hat Eier.
Ja, ich habe die jetzt dreimal live gesehen. Und da gab es eine Situation. Das war eins meiner Lieblingskonzerte in meinem ganzen Leben. Da bin ich nämlich von München, ich habe in München gewohnt, nach Amsterdam für 24 Stunden geflogen, um Radiohead live zu sehen in Amsterdam, in Heineken Music Hall. Und da haben die halt, und da hat halt Johnny Greenwood, der Gitarrist, angefangen, so dieses Radiohead-Lick, dieses Intro-Riff zu spielen. Und Thom Yorke, der Sänger, geht einfach ins Mikro und sagt, you're out of the band. Und so. Und genau so einen Humor haben die. Und das liebe ich an dieser Band. Und wer die halt als so prätentiöses Arschlöcher und Kunst irgendwelche, nein, ihr habt einfach keine Ahnung. Wenn ihr solche Theorien aufstellt, belest euch bitte darüber.
Ja, weil richtig.
Das ist einfach falsch. Und deshalb, ich habe schon viele Tweets zum Beispiel gelesen, die halt so sagen, ja, Radiohead und so. Nee, ich hab aber keinen Bock auf diesen ganzen Beef und diesen ganzen Hin und Her. Deshalb mache ich meistens, halte ich meine Fresse. Aber mich nervt das, mich ärgert das so wahnsinnig.
Ja, zu Recht.
Und worauf hinauskommen wollte, Thom Yorke ist effektiv 1,65, wahrscheinlich wiegt er so viel wie meine rechte Hand, aber hat eine Bühnenpräsenz, denn siehst du sonst nur weit hinten noch. Und das ist halt so beeindruckend. Kurt Cobain war ja auch nicht größer, war ja auch nur ein Hans Wurst mit langen Haaren. Und Eddie Vedder, 1,68.
Genau.
Das sind einfach so kleine Menschen. Und du halt als, aber natürlich gibt es auch große, Josh Omi von Queens of the Stone Age. Nochmal ganz kurz zurück auf Wie stehst du zu Kaius?
Sehr positiv. Lieb ich. Sehr aber schön. Aber mit Johnny Garcia.
Ja, Garcia ist sowieso von vornherein.
Ja, ich meine, die haben sich ja irgendwann, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgedrückt, ja, aber ich schätze wegen Garcia eben Kaius. Nicht zwingend wegen ja, Josh okay, Homme.
Das verstehe ich. Nee, auf jeden Fall. Obwohl Josh Homme hat diesen Gitarren-Sound, also den haben natürlich schon wie Pentagram, Bands wie Pentagram oder auch
ja,
Black Sabbath vorher
natürlich
eingeführt. Aber diesen düsteren Desert-Sound hat eigentlich schon Josh Homme
ja, gar keine Frage.
Populär gemacht, sagen wir es mal so. Der hat es populär gemacht. Und der war auch ganz wichtig. Und wenn man überlegt, ey, das ist halt. Kaius waren für mich war auch eine. Wir hatten ja über die Stoner-Zeit haben wir gar nicht geredet.
Die hatte ich persönlich ja nie. Können wir nochmal einschieben. Auf jeden Fall.
Machen wir danach, weil nämlich hier, ich weiß nicht, wie es bei euch war, oder ob du, vielleicht warst du gar nicht in der ganzen Szene drin, aber hier Mitte der 2000er, Dresdner Raum, alles Ostsachsen, das war alles Stoner. Da konntest du wirklich jedes Wochenende zumindest auf mindestens 3 Stoner-Konzerte von irgendwelchen regionalen Stoner-Bands gehen.
Nee, das war wirklich so. Das war also das gab es wahrscheinlich hier, aber zu der Zeit war hier tatsächlich Saufen, Pöbeln, Thrash-Metal.
Ja, Thrash-Metal war bei uns nie. Bei uns war dann wirklich dann später dann dieses ganze Metalcore-Ding war dann ganz schnell.
Nee,
ganz
das habe ich ja mit Leib und Seele gehasst. Also ich war ja einer dieser Gatekeeper auch.
Aber auf jeden Fall. Ich hasse bis heute Metalcore.
Nein.
Metalcore-Konzert.
Nee, ich mittlerweile mag ich davon so, sehr viel.
Ja, sagen wir mal so, ich hasse Metalcore auf lokaler Ebene meistens, weil das meistens alles das Gleiche ist.
Ja, das Band, stimmt.
Das reicht. Und ich bin wirklich beim Metalcore-Konzert mal eingeschlafen, weil ich so langweilig
fand. Ja, das geht auch relativ flott. Ich verstehe, was du meinst. Voll.
Ja, okay, jetzt sind wir wieder zurück bei einer deiner Band, wo du gesungen hast.
Ja, und an diesem Punkt, es gibt eine Bootleg-Aufnahme von genau jenem Gig und die soll der Norbert bitte jetzt einspielen.
Okay, jetzt kommt sie mit. Hieß sie damals noch Civilian?
Ja.
Okay, jetzt kommt Civilian mit der Bootleg-Aufnahme von diesem Ding. Viel Spaß.
Klangtechnisch grandios, also es ist mit irgendeinem Handycam, es war halt die es war vor Videokameras und Handyvideo, die vernünftig waren. Und es war aber irgendwie schon sehr wegweisend. Das sollte ungefähr eine Richtung zeigen, wohin es gehen könnte. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das hat mich so gepusht und das war auch der Moment, wo ich so, Live spielen ist das Beste der Welt, ich will nie wieder was anderes in meinem Leben machen.
Verstehe ich, wenn es klappt, ja.
Ja, wenn es klappt, da gibt es auch andere Geschichten. Und ja, das war der Startschuss. Und weil das alles so gut geklappt hat, haben wir danach Schlagzeuger und Bassist rausgeschmissen.
Wie man so macht.
Weil ich mir dann dachte so, ey, die haben ja gar keinen Bezug zur Mucke, das ist doch kacke. Und dann kam wieder dann in die Band als Schlagzeuger der Sebastian, mit dem ich zuallererst in meinem Leben im Proberaum stand. Er wurde Schlagzeuger dieser Band. Und mittlerweile mochte er mehr als Power Metal, Iced Earth, Halloween und Hammerfall.
Diese Kreise, die sich immer schließen, ist so Wahnsinn.
Ja, das ist toll. Heute macht der Mensch übrigens, ist er Schlagzeuger einer Deutschrock-Band mit Frauengesang, die sich Papierflieger nennt. Gute Leute, haben demnächst eine neue Single am Start, sollte man auschecken. Fun Fact dazu, der Gitarrist von Papierflieger ist der Typ, der in der Metalcore-Band gespielt hat, die in einem Cold Mirror-Video mal bei Misheard Lyrics drin war.
Irre.
Ja,
irre, ey.
Kleine aber Welt.
Solche Fun Facts, ich glaube, von solchen Fun Facts haben wir ungefähr alle. Wenn jemand fragen würde, wie viele Fun Facts habt ihr über Musik? Alle.
Ja.
Das ist so, das ist einfach so. Ich muss mich auch schon mittlerweile öfters zurückhalten zu sagen hier. Nee, aber so, okay, Papierflieger und dann war der Sebastian wieder da.
Der Sebastian war dann wieder Schlagzeuger in meiner Band, in der ich auch mitgewirkt habe. Nur diesmal wirklich als Band. Ein Bassist kam hinzu. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Der Johannes war ein guter Typ gewesen und sehr Dream Theater-mäßig unterwegs. Der konnte Bass spielen. Holy shit, meine Güte. Und das wurde richtig gut. Und wir haben geprobt und wir haben uns dann umbenannt in Interior Dawn. Und haben uns dann irgendwie, dann haben wir unter diesem Namen ein paar Mal live gespielt und dann letztendlich wurden wir Dissolving. Und das war so das das war das finale Ding. Ich habe jetzt bewusst ein paar Jahre übersprungen, weil das auseinander zu klabustern wäre scheiße. auseinanderzuhalten. Und unter diesem Namen haben wir lange Musik gemacht und auch erfolgreich. Und das werdet ihr auch jetzt hören. Ich weiß nicht, welchen Song ich jetzt Norbert dafür schicken werde, aber es kommt jetzt ein Song von Dissolving, in der eben ich Frontmann und Sänger gewesen bin. Damals noch sehr ungeübt mit Vocal-Techniken, aber dafür druckvoll und unaussagekräftig. Jetzt ein Song von Dissolving.
Okay, wir haben es jetzt gehört. Also man muss dazu sagen, wir machen jetzt immer so kurze Pausen dazwischen, zwischen den Songs, damit wir uns damit entspannt schneiden kann. Ich habe die jetzt alle noch nicht gehört, die Songs.
Wird er dann tun.
Genauso andersrum, Nico auch nicht, was ich ihm halt erzähle. Und es ist natürlich ein bisschen blöd, aber egal. Aber schon mal die Frage, wie habt ihr es aufgenommen, ohne dass ich es jetzt gehört habe?
Das, was gerade auch für alle da draußen zu hören waren, haben wir in dem Kellerstudio von dem alten Schlagzeuger aufgenommen, der vor Sebastian in dieser Band gespielt hat, weil der hatte ein Kellerstudio oder hatte es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und bei ihm haben wir aufgenommen, obwohl wir ihn aus der Band geschmissen haben, hat er sich trotzdem um unsere Aufnahmen gekümmert.
Nett.
Ja, so, durchaus. Nett. Ja, und
sehr freundlicher Mensch.
Es hätte deutlich besser, also mit meinem jetzigen Wissensstand über Mixing, Mastering etc., also ich hätte das heute besser gemacht mit den Umständen, die er zur Verfügung hatte. Das muss man sagen. Aber gut, für damals, es war okay. Wir haben uns gefreut. Wir haben, wenn du als Musiker das erste Mal eine Aufnahme von dir hast, die vorzeigbar ist, das ist ein Traum, das ist der Wahnsinn.
Du fasst es einfach nicht.
Nee, das ist nicht greifbar.
Und wir kommen danach noch zu einem Punkt, der bei mir noch einen Schritt weiter ging, aber da will ich noch nicht groß vor, also schon mal anteasen. Mit der nächsten Band, der wirklich ein großes Kapitel in meinem Leben war, haben wir sehr viele Sachen erlebt, wo ich wirklich einfach nur da saß, Mund nach unten und holy shit. Aber
wir sind im Jahre 2008 übrigens.
Okay, 2008. Was sind denn so mit Dissolving, was würdest du sagen, also was jetzt noch so sagen, was sind denn so deine Highlights mit Dissolving, was Live-Spielen angeht?
Wir haben uns songwriting-technisch irgendwann sehr weiterentwickelt. Das ging in OPEF-Richtungen. Also auch die jetzige Nachfolgeband Dalian ist wirklich Prog-Metal. Die haben jetzt eben Debütalbum rausgehauen letztes Jahr. Sebastian, der einzige verbleibende Musiker aus dieser Zeit, der auch alle Songs geschrieben hat mit Simon zusammen. Grandioser Musiker, leider ein bisschen zu kopflastig und überlegt alles zu viel durch. Aber ich mag ihn einfach, guter Mensch.
Okay, dann hört sich mal an Dalian.
Dalian, ja. Und auf jeden Fall, die Highlights waren trotzdem, weil wir waren zwar dann grob genommen eine Melodic Death Metal Band im In Flames at the Gate Stil, aber der nötige Rotz und das Räudige kam halt doch durch meinen Einfluss, weil ich halt der Oldschool Metal Assi auf gut Deutsch war, der auch immer die Kutte beim Gig anhatte und sie dann ausgezogen hat und das Drumkit gehängt hat. Der Typ war ich. Und die schönsten Konzerte haben wir tatsächlich im Haus Meinusch in Mainz gespielt. Ein autonomes ein autonom geführter Wagenplatz mit vielen, vielen Bauwegen und, Wohnwegen, wo eine Garage mitten auf dem Platz stand und in der fanden Gigs statt. Und die Bühne waren Europaletten mit Platten bedeckt.
Geil.
Und das waren die besten Konzerte überhaupt, weil das, man kannte diese ganzen 2000er Teenie-Komödien, wo irgendwelche coolen Partys in irgendwelchen Garagen oder in irgendwelchen Häusern waren, Studentenverbindungen, wo in der Ecke die Punkband gespielt hat, die einfach sich am Ende des Tages als Newfound Glory entpuppt hat oder so. Oder und diese Vibes. Ja, und diese Vibes hatte das. Wir sind auf diesem Wagenplatz, in diesem autonomen Zentrum unterwegs gewesen und traumhaft. Einfach diese Abrisspartys, das war grandios. Haus Meinusch, es ist große Liebe für diesen Laden. Ganz große Liebe.
Das ist schön, dass du das sagst, weil jetzt kommen wieder so Erinnerungen hoch, weil das kommt ja meistens, wenn irgendwelche Sachen wieder neu getriggert. Wir hatten mit DeLorean, hier bei uns in der Gegend gibt es ein Festival, das heißt Rock and Wagon. Das ist Punk, Ska, bisschen Hardcore, also es ist schon relativ gemischt. Da gibt es ab und zu mal so, also mehr so ein Punk- und Ska-Bereich. Und wir haben damals war einer der ersten, also auf dem allerersten Festival haben wir da gespielt mit noch zwei, drei anderen Bands, mit denen wir auch befreundet waren. Und jetzt ist mittlerweile das Festival so eine 500, 600 Mann-Geschichte und sowas. Und wir haben damals gespielt auf der Fußballwiese von dem Jugendheim, in einem ganz, ganz kleinen Ort, der sein Fürstgen bei uns heißt. Könnt ihr gerne mal googeln, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas findet dazu. Und das war geil. Wir haben auf dem Bauwagen gespielt, den da einfach bloß runtergeklappt haben. Die PA von irgendwas zusammengeklaut und, also ne, geklaut nicht, aber zu irgendwas, jeder Kumpel,
ja, ich weiß, wie du meinst.
Der bringt das mit, das bringt das mit, ihr bringt das Schlagzeug mit, wir bringen den Gitarrenverstärker mit und so. Und das ist mir bis heute als einer von meiner Live-Spielerfahrung, wir haben wahrscheinlich total beschissen gespielt oder keine Ahnung mehr, aber es hat so einen Bock gemacht, weil du einfach mit Leuten, die du magst, abgehangen bist und
ja, Mann,
richtig geile Zeit hattest, du hast mit irgendwelchen Metal-Bands auch abgehangen. Grüße gehen raus an Hellgreen, die gibt's nicht mehr, aber die waren damals so unsere Homies. Und obwohl ich, der wird's auch nicht hören, aber Marek, der Gitarrist damals, sehr treffe ich öfter, aber habe ich bei Konzerten hier öfters mal getroffen. Und er ist halt ein misogynes Arschloch. Aber egal, aber damals schon ein misogynes Arschloch. Da hat man es aber damals nicht so richtig gecheckt, aber jetzt ist es immer noch. Und sowas ist halt, ja, sowas ist geil. Und
ja,
es ist, ich bin jetzt Mitte, Ende 30. Ich gehe jetzt ab und zu auch noch mal zu solchen kleinen Sachen, wenn es halt heißt hier, ja,
bin ich aber Freunde auch immer noch voll dir, dabei.
Ja, ich wirke, ich mittlerweile, ich habe schon Gott schon beim Konzert erlebt, dass sie mich gesiezt haben, die Jungen und die irgendwelche Jugendlichen so. Aber
du alter weißer Mann, du.
Ja, wirklich. Es ist halt so, und ich stehe halt da mit so einem, ich versuche halt immer noch so ein bisschen boomermäßig jung zu wirken. Aber nee, und das hat halt, und sowas mag ich halt gern. Und ich finde auch, dass viele Leute, die auf Konzerte gehen und sowas nie erlebt haben, ich will jetzt nicht sagen, die wirklich auf Konzerte waren, weil das Quatsch ist, aber die haben eine gewisse Facette von Konzerten nicht erlebt, die ihnen fehlen würde, finde ich.
Ja.
So diese Abrisspartys, wie du sagst, diese wo halt alles irgendwie zusammengeschossen ist, aber man trotzdem doch riesen Bock macht. Und das
absolut
ist halt dann doch geil. Und aber jetzt wollte ich, was ich mich frage, ich habe ja von dir Bilder schon gesehen auf Social Medias mit Facepaint und so. War das diese Dissolving-Zeit?
Nee.
Okay.
Dazu würde ich mich jetzt, weil das passiert ist direkt anschließend passiert. Also
okay, gut, dann wollen wir dann
wir können, drauf
eingehen? Oder wollen
wir, ja, gerne, weil also jetzt passieren also sehr, sehr viele Dinge. Also theoretisch könnte ich, also mach du doch mal jetzt den kommenden Block, weil was jetzt gleich bei mir passiert, sind drei Bands parallel.
Also warte mal, weil der nächste Block, den ich jetzt sagen würde, das würde jetzt auch, das ist ein großer, das ist eine Band, aber ein Riesenblock.
Okay.
Also können wir uns entscheiden, entweder, dann würde ich fast sagen, wir bleiben bei dir jetzt erstmal.
Gerne auch, also.
Weil nach meinem Blog passiert bei mir musikalisch auch nicht mehr so viel. Kann ich jetzt schon mal so spoilern.
Ja, gut.
Danach auch nicht mehr so.
Okay, gut.
Deshalb mach du jetzt erstmal weiter und ich höre dir gespannt zu.
Alles klar, weil. Und
hier bitte auch.
Ich habe es ja schon erwähnt, dass das Songwriting dann immer mehr Richtung OPEF ging. Und wir hatten dann auch auf unserer Demo von 2009 den Song Utopia, der schon 8 Minuten durchbrochen hat. Oder 7 Minuten, war auf jeden Fall sehr, sehr lange. Der aber noch songwriting-technisch so irgendwie so ein bisschen von mir mit beeinflusst wurde, dass es halt schon bitte, ey, können wir ja gerne machen, aber dann bitte so früher Dark Tranquility-mäßig. Das soll noch ein bisschen räudig, ein bisschen Chaos, ein bisschen Blabla sein. Parallel dazu habe ich mit zwei Typen aus Fronten, das ist bei Bayern unten in der Ulmer Ecke, Allgäu, auch durch die Metalhammer-Foren-Geschichte und durch andere Foren persönlich Kontakt aufgenommen. Und wir haben uns gesagt, wir müssen Mucke machen. Wir wollen jetzt auch schwedischen Death Metal machen. Und haben uns dann Into Nowhere genannt. Das ist ein Songtitel einer früh-90er Schweden-Death-Kombos, die es nur auf ein Album gebracht hat. Gott McCaber. Tolle Band, geiles Album. Und da fing das Ganze so an, dann, dass das bei Dissolving ein bisschen von meiner Seite aus so, irgendwie, das wird mir jetzt alles zu verkopft und mir fehlt so dieses Bäh! Irgendwie ist irgendwas fehlt.
Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe genau, was du meinst.
Ja. So, gehört habe ich das gerne, aber selbst machen, mir war es zu wenig aufs Maul. Punkt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Okay. Ja.
Dann habe ich irgendwann gesagt, so Leute, ey, sorry. Ich verlasse euch. Es tut mir leid. Ich liebe euch alle und ich habe euch alle ganz doll lieb und ich mag euch und überhaupt, aber ich bin raus. Und was daran was dafür sorgte, dass im Hintergrund immer weiter dieses Into Nowhere-Ding aufgezogen wurde, welches sich da kurzzeitig in Shapeless umbenannte und dann Beyond werden sollte. Dazu komme ich noch, weil dazwischen sind andere Sachen passiert. Es ist sehr chaotisch in dieser Zeit, sehr viel gleichzeitig passiert. Denn
passt.
Ich habe vorhin über diese Black-Metal-Band Antagonism gesprochen und ich habe lustigerweise dann einige Jahre später jenen Stefan wieder getroffen. Ich habe die genauen Umstände nicht mehr im Kopf, aber ich stand dann irgendwann in seinem neuen Proberaum und er war beeindruckt, was für ein guter Gitarrist ich mittlerweile bin, weshalb wir zusammen wieder Musik gemacht haben, und zwar unter dem Namen Astaron. Und haben dort Black Metal gemacht. Wirklich Black Metal. Und zwar auf sehr melodischen und sogar einigermaßen technisch anspruchsvoll. Aber das könnt ihr am besten jetzt mal selbst hören mit, ich weiß gar nicht, welcher Song das jetzt ist, aber es kommt jetzt ein Song von Astaron.
Ja, okay, jetzt wird's lustig. Ich muss sagen, bevor ich jetzt einspiele, ich bin selber mega gespannt, was ich jetzt hören werde. Viel Spaß. Okay, ihr habt jetzt Astaron gehört. Nico, du bist an der Gitarre.
Ja, richtig. Die Drums sind programmiert. Okay. Wir hatten sehr guten Schlagzeuger, aber keinerlei Kapazitäten, echte Drums aufzunehmen. Und deswegen ist das gut alte Drumkit from Hell von Easy Drummer, was da gerade gehört wurde.
Schön. Ja.
Dort übrigens auch an den Vocals ist der gute Uwe, jener besagte Freund von vorhin, der saugut der gute Gitarrist ist, der immer noch zu meinen Besten gehört. Weil mit dem habe ich zwischendurch auch mal eine Black-Metal-Band gehabt, Vida hieß die, ganz kurzes Intermezzo gewesen, nicht viel passiert, schnell aufgelöst, kein Redewert.
Ja.
Und auf jeden Fall, das war gerade Astaron und das hat mich gitarrentechnisch sehr weit vorangebracht, weil wir sehr viel geprobt haben im alten Güterbahnhof in Mainz-Mombach im Keller. Sehr legendäre Partys, die da stattgefunden haben. Holy shit, ey.
Ja.
Es war wieder Black Metal, aber wir waren alle irgendwie gefestigter, wir waren alle ein bisschen älter, wir waren alle nicht ganz so räudig, radikal unterwegs. Und ich wusste eher, was ich bin, wer ich sein will und wo ich hingehöre. Zum gleichen Zeitpunkt haben jener Uwe, der dort jetzt Sänger war, und ich gesagt, wir müssen Heavy Metal machen. So richtig klassisch im Heavy Metal, im 80er-Stil mit und einfach gib ihm und überhaupt. Und Staccato-Riffs und Maiden und überhaupt. Bla bla bla. Haben wir dann getan. Wir haben dann eine dieser vorhin auch schon angesprochenen Gitarrenstunden, ich mache gerade Ausrufezeichen mit den Fingern, alle die ich haben kann, in dieser Jägermeister-Laune gesagt, wir machen jetzt Heavy Metal. Wir nennen uns Fast and Loud.
Oh Gott. Aber prägnanter kann man doch eine Heavy Metal-Band gar nicht nennen.
Es wird auch noch stupider. Unser erster Song hieß Hunter Master. Wenn du jetzt Hunter Master auf Deutsch übersetzt, was kommt dabei raus?
Jägermeister.
Exakt.
Oh. Oh Gott.
Und das,
ich greife mir gerade Facepalm-mäßig in die Stirn, Leute.
Der Songtext basierte auf der Rückseite der Jägermeisterflasche, die aber auf Englisch übersetzt haben.
Oh Gott, es ist so dämlich, wie geil ist. Das ist so dumm, wie cool ist.
Und dort war ich auch Sänger. Ich wusste bis zu dem Tag nicht, dass ich mal Heavy Metal singen werde. Hab's dann aber getan. Wir waren dann auch in dieser Band, hat Sebastian, dieser ehemalige Power-Metal-Schlagzeuger, der noch Schlagzeuger von Dissolving, die Drums übernommen, weil wir waren auf einmal auf dem Niveau, wo wir gesagt haben, so, ey, da will ich mitspielen. Geil, Power-Metal, Heavy-Metal, bin ich dabei. Lasst uns loslegen, lasst uns Spandex-Hosen anziehen und lasst uns einfach metteln.
Ah, das habt ihr nicht gemacht, oder? Spandex?
Oh, doch, doch.
Ah, schön, ey. Ah, ist das geil. Das liebe ich gerade.
Wir haben dann im Proberaum, unsere allererste Probe war ironischerweise eine 3 Stunden lange Post-Rock-Jam.
Wie man es so macht.
Ja, was man dazu tut, weil Uwe, wie gesagt, ultra krasser Gitarrist, ein Pedalboard von hier bis zum Ende der chinesischen Mauer. Sebastian mit einem Drumkit, wo er von selbst mal sagte, er hört erst auf, es auszubauen, wenn er seine eigene Postleitzahl dafür hat.
Boah, das finde ich immer super schwierig, ey.
Ja, sieht er mittlerweile, er hat, also Stand heute ist sehr rudimentär und hat nur noch so ein paar einzelne Extras, die man halt so macht, um Spezielles zu erzeugen. Aber damals war er halt so, wer ist bitte Mike Portnoy? Ich bin Sebastian.
Oh Gott, wenn du mit Portnoy vergleichst, Alter.
Ja.
Portnoy hatte, ich habe mal Dream Theater DVD gesehen oder Live-Auftritt, der DVD. Portnoy hatte, glaube ich, zwei Leute, die seine Becken gestoppt haben, während er gespielt hat.
Ja, das war tatsächlich aber so ein Live-Show-Ding, weil eigentlich kann er das selbst. Der ist ganz gut, der Portnoy, der Mike.
Oder da ein bisschen was kann er schon.
Der kann schon einen Viervierteltakt halten über 10 Minuten, ne?
Ja, das ist okay. Und dann ein Double Bass mal 80 Minuten am Stück. Ja. Egal, ein guter Mann.
Sehr
guter
Schatz. Auf jeden Fall, die erste Probe war eine Post-Rock-Jam. War sehr geil, ist nie was draus geworden. Also noch nicht. Und auf jeden Fall Heavy Metal war das Motto für diesen Moment, den ich gerade beschreibe.
Und der hat noch keinen Bassisten, oder? Wenn ich jetzt gerade richtig.
Zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe Bass gespielt.
Ah, okay.
Ich habe Bass gespielt. Sebastian Gitarre, Sebastian Drums, Uwe Gitarre. Und haben gesagt so, ja gut, wir sind jetzt zu dritt. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben eigentlich nur im Proberaum gesessen. Wir haben getrunken. Wir haben Fleischkäsebrötchen gegessen. Und halt einfach Heavy Metal.
Das riecht gut.
Ja, also es war genauso räudig, wie es klingt. Dieser Proberaum auch legendär. Und irgendwann haben wir gesagt so, ey, wir brauchen einen zweiten Gitarristen, weil und Bassisten, weil ich soll ja singen und das kann ich nicht parallel mit Bass und außerdem ist scheiße, Frontmann muss alleine ohne Instrument auf der Bühne stehen. Ich mach den Bruce Dickinson, ihr könnt mir alle gar nichts.
Und kurze Frage,
ja?
Weil ich letztens bei Ernie gesehen habe, da hat er mit, auch ein guter Mann, der Eiko, mit dem man ab und zu mal was
sagt. Ja, genau.
Auch ein sehr guter Mann. Die hatten sich drüber unterhalten, über Iron Maiden-Diskografie, welcher der bessere Iron Maiden-Sänger ist. Ich habe den Namen vom Alten vergessen.
Paul Di'Anno.
Paul Di'Anno, genau. Welcher ist denn da dein Favorite?
Bruce Dickinson. Mit dem verbinde ich am meisten mit der Musik.
Okay. Weil ich habe mir auch die Paul Di'Anno, der ist auch ein fantastischer Sänger, ohne Frage.
Die sind halt super punkig, das macht halt super viel Spaß.
Naja, das ist eine komplett andere Farbe.
Kannst
genauso,
du, ja.
Meiner Meinung nach, wie bei AC/DC zwischen Bon Scott und Brian Jones.
Ja, richtig, genau.
Das ist eine komplett andere Geschichte. Okay,
ja,
jetzt habt ihr geheavy-metalled.
Wir haben geheavy-metalled und dann, es sollte mein, keine Ahnung, wie viel der Geburtstag kommen. Ich habe am 26.12. Geburtstag, aber es wurde auch immer gemanagt, dass ich an diesem Tag auch feiere und alle da waren. Das war das Schöne. Und irgendwann kam dann der gute Robert, also zu mir nach Hause und mein Vater so, ey, stell doch mal die Leute vor, wen du hier so nach Hause einlädst. Ich so, ja, okay, fair. Das ist der Robert und der spielt jetzt übrigens bei Fast and Loud Gitarre. Und Robert so, was? Und ich so, ja, du spielst jetzt Gitarre bei Fast and Loud.
An dem Abend. Konnte er denn Gitarre spielen? Wusstest du das?
Ja, ich wusste schon, dass er Gitarre spielt.
Ah, okay.
Der hat sich seine Brötchen in Anführungszeichen vorher bei regionalen Metalcore-Bands verdient, die nie Gigs gehabt haben.
Ah ja, diese Proberaum-Bands.
Ja. Und diese Nummer habe ich an dem Abend zweimal gemacht, weil der Matthias sollte auch durch diese Tür kommen und mein Vater fragt so, oh, wer ist denn das? Das ist Matthias und der ist jetzt Bassist von uns. Und die Band war fertig. Die Band war in dem Moment fertig.
Finde ich eigentlich ein ganz geiles System. Das muss ich mir mal merken.
Das klappt aber auch nur, wenn du Musikerfreunde hast.
Ja, die sind begrenzt, aber ich habe ein paar schon.
Ja, die sind auch bei mir sehr begrenzt, das wirst du auch gleich noch merken. Ich meine, den Schlagzeuger habe ich jetzt schon in drei verschiedenen Projekten genannt. Insofern.
Ja.
Auf jeden Fall, die Band war dann zu dem Zeitpunkt komplett. Und wir haben dann gesagt, okay, dieser Band-Contest ist jetzt wieder. Lass uns einfach irgendwie live spielen, lass uns da anmelden. Wir hatten noch keinen Song geschrieben, wirklich, außer diesen Hunter Master. Und das war kein geschriebener Song. Wir haben die Jägermeister-Flaschenrückseite auf Englisch übersetzt.
Habt ihr denn gespielt?
Ja.
Sehr gut.
Ja, das geht ja noch weiter. Wir haben nämlich die Songs on the fly im Proberaum geschrieben. Wir haben uns zu diesem Band-Contest angemeldet. Und für diesen musst du eigentlich eine Aufnahme vorlegen und einen Songtext auf Deutsch und auf Englisch. Also bin ich hingegangen.
Okay, das ist weird, finde ich, als Aufnahmebedingung, aber okay.
Ja, also im Prinzip ein Beweis, dass du eine Band bist. Also es braucht keine professionelle Aufnahme, sondern so, ey, spielt ihr überhaupt zusammen, so nach dem Motto?
Ja gut, das musste man schon machen, aber diesen Tag, so Songtext.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, deswegen war es mir auch egal. Ich habe dann von der deutschen Heavy-Metal-Band Iron Angel einen Song genommen, wo ich einfach wusste, dass den keiner kennt. Und hab den mit Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzt und hab den dahin geschickt. Und als Song habe ich auch irgendwas ganz Obskures genommen, wo ich wusste, dass es keiner kennt. Also war ich mir sicher, dass den niemand kennen wird. War auch so, die haben uns angenommen, wir durften beim Wettbewerb mitmachen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir treten als alte Egos auf. Wir werden nicht mit unseren echten Namen auftreten. das wird alles völlig drüber. Und es gab vor diesem Band-Contest zuvor in diesem einen dieser Jugendhäuser ein großes Vortreffen, wo alle Bands anwesend waren. Und es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass diese Metal-Assis aus Rheinhessen jetzt so richtig auf 100% Voll-Metal-Assi machen werden. Und so ein bisschen hat jeder gewartet, dass wir da auftauchen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon komplett alles zurechtgelegt. Also Nieten, Spandex, Leopardenhosen, Kopf, also Schweißbänder überall. Und wir sind dann so bei diesem Wettbewerb, bei diesem Vorgespräch aufgetaucht. Und das war allein schon das Gesprächsthema Nummer eins, dass wir uns da wirklich so hart zum Affen gemacht haben. Wir haben uns aber voll ernst genommen. Das war, wir haben uns 100% ernst genommen.
Okay, also es war jetzt nicht auf einer ironischen Basis oder irgendwie sarkastischen Basis, sondern eher so.
Ja, doch, also wir sind mit super viel Spaß an der Sache rangegangen mit der gewissen Ironie, aber wir waren in Character 100% ernst. Also wirklich
ja,
so.
Das ist ja okay, das meine ich geil. Aber es gibt ja manchmal so Leute, die sich halt dann super ernst nehmen, auch wenn sie halt das machen und so.
Ja, nee, in dem Fall war es wirklich rein hessisches Spinal Tap.
Geil.
Und dann saßen wir dieser Vorstellung so und also wir brauchen noch Pseudonyme. Oh Gott, unser Schlagzeuger hieß nicht Hellhammer, der hieß Schnellhammer.
Hellhammer auch eine Black Metal Band?
Auch ja, die Erfinder quasi mit, also die Vorgängerband von Celtic Frost und Hellhammer, der Schlagzeuger von Mayhem.
Okay.
Und der nannte sich einfach Schnellhammer.
Dann, das ist, passt.
Ja, dann hat dann der Frontmann von Waspiece Blackie Lawless, da habe ich gedacht, das ist lustig, weil unser Bassist trägt ja kein BH, also heißt er Blackie Brawless.
Okay.
Mal gucken, was dann Manowar, also Uwe hieß Karl Slogan statt Karl Logan. Und ich habe mich genannt.
Nach deinem Namen.
Ja, ich habe mich nicht Glenn Danzig genannt, sondern Glenn Breslau.
Aber das finde ich jetzt am unkreativsten.
Ja, war. Damals fand ich es saulustig.
Ja, aber jetzt.
Kurzer Funfact: Wir hatten zwischenzeitlich noch einen Keyboarder, der hieß Casio Luciferi statt Casus Luciferi.
Ich hätte eher so Glenn Ranzig genannt dich oder so.
Na, ich wollte ja auch möglichst edgy wirken. Ich wollte mir auch kurzzeitig habe ich gedacht, nenne ich mich Bruce Dick in His Son.
Da hätte ich natürlich wirklich, das wäre natürlich irgendwie cooler gewesen.
Aber auf jeden Fall, also, wir waren trotzdem die Edgelords, wir waren trotzdem die Aneckenden, weil bei dieser Vorstellung haben wir auch direkt gesagt so, ich war der die Band vorgestellt hat und wir haben alle mit unseren langen Haaren, den Schweißbändern, den Spandex, den Kutten und Sonnenbrillen verspiegelt in diesem Raum gesessen und dann kommt so, ja, wir sind fest und laut. Wir finden euch hier alle scheiße. Da war die Duftmarke schon mal gesetzt. Da gab es auch einen mehr oder weniger handfesten Skandal, weil wir für uns selbst einen Flyer für dieses Event erstellt haben, wo wir die anderen Bands niedergebuttert haben.
Okay, das finde ich ein bisschen assi, to be honest.
War es auch zu aller, ja, war es.
Bei aller Fairness und Liebe, aber das ist schon ein bisschen assi.
Natürlich, also, das haben auch die anderen so gesehen, was ja auch zu Recht war. Aber niemand hat irgendwie gesehen, dass wir in Character waren und das Ganze tatsächlich als Comedy aufgezogen haben. Das kam.
Ja, gut, aber das musst du aber auch sehen, das sehen aber die Zuschauer zum Beispiel auch nicht. Und die Zuschauer,
die das halt, ist uns dann auch aufgefallen. Wir haben auf jeden Fall 5 Bandproben gehabt, haben in der Zeit 4 Songs geschrieben. Und weil 3 Stück davon Quatsch sind, haben wir uns kurzerhand entschieden, Crazy Train von Ozzy Osbourne und Wild Child von Wasp zu covern.
Why not?
Ja.
Solide Songs.
Hat mega viel Spaß gemacht. Wir waren richtig schön schlecht scheiße gut irgendwo. Es war.
Und hier, ich komme gerade nicht auf den Namen, der gestorben ist, der Gitarrist von Ozzy Osbourne.
Randy Rhoads.
Sag schnell. Randy Rhoads, fantastischer Gitarrist, den kann man schon mal spielen.
Und Uwe kann den Kram halt auch spielen, das war ja das Geile. Der hatte zu dem Zeitpunkt geil, schon seine Buckethead-Signature-Gitarre, die überdimensioniert groß an ihm war, weil er so ein Lauch ist.
Okay.
Und dann kam der Gig. Und ich so, fuck, wir spielen jetzt wirklich live mit dieser Scheiße. Und als Intro haben wir uns Dings geholt. Hier, ich vergesse als wie es heißt, aber ihr kennt es alle aus der Krombacher Werbung, dieses klassische Stück. Ich vergesse dauernd, wie es heißt.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber jetzt hat jeder im Ohr, spätestens
jetzt. Safe, jetzt die Krombacher Werbung, die immer vor den Formel-1-Rennen lief, dieser Sound.
Naja,
war unser Intro.
Ja.
Und wir haben direkt mit dem Song Hunter Master angefangen. Und wenn ich ihn finde, dann kommt er jetzt.
Okay,
denn es gibt eine komplette Aufnahme dieses Gigs, wenn ich sie finde, aber irgendwas kommt jetzt von diesem Gig von Fast and Loud, was wir gespielt haben. Ich weiß, dass ich noch was hab, das werdet ihr jetzt in diesem Moment hören.
Gott, da habe ich richtig Bock drauf. Hab dafür. I want you, Okay, das war jetzt irgendwas von Fast and
Loud. Das war irgendwas von Fast and Loud und ich habe gesungen.
Ich hoffe, es war Hunter Master.
Ich hoffe, es war Hunter Master. Ich muss den suchen, ich finde den. Ich habe gesungen und so klang das dann tatsächlich. Und es ist nicht so scheiße, wie man meinen mag, aber das müsst ihr da draußen beurteilen. Wir haben auch. Mein Stage-Move war ja tatsächlich, dass ich ein 3-Liter Cognac-Glas hatte, welches ich am Anfang des Gigs mit Jägermeister voll gemacht habe und welches am Ende des Gigs leer war.
Respekt.
Wir haben 28 Minuten gespielt.
Respekt, Tom.
Ey, ich war danach einfach wasted. Ich sag, wie es ist.
Das glaube ich dir, ja.
Wir waren einfach die unangenehmsten Teilnehmer dieses Contests, weil wir haben natürlich logischerweise auch unsere Metal-Buddies dahin zitiert, die sonst nie auf solche Veranstaltungen gehen würden. Fun Fact zu dieser Veranstaltung, okay. Auf der hat auch Dissolving gespielt, nachdem ich ausgestiegen bin.
Aber ihr seid ja nicht im Bösen.
Nein, null, wir haben uns geliebt, aber nach dem Abend dachten die auch schon so, okay, du bist weird, was stimmt mit dir nicht?
Kann ich verstehen, wenn du irgendwie von Opeth dann zu
aber das sowas das dachte jeder von uns. Also an dem Abend waren wir komplett in Character. Wir haben unsere Rolle durchgezogen. Wir waren einfach die Kernassis. Wir haben dann auch so einen Kasten genommen und haben dann gesagt, so hier, verteilen wir für alle und schmeißen den Kasten ins Publikum. Und dann so, das sind Luftgitarren. Der Kasten war leer. Auf dem Niveau haben wir uns bewegt. Es war... Wir werden demnächst, also Uwe und ich werden das demnächst nochmal die Songs, die wir geschrieben haben, nochmal neu aufnehmen, aber in gut und wollen die mal schön durchproduzieren. Wir haben auch schon Cover-Artwork und Logo und so weiter. Mal gucken, was daraus in Zukunft wird.
Geil.
Wir wollen das einfach nochmal machen. Geil. Und uns denken so, das hat so viel Spaß gemacht, aber diesmal nehmen wir es bitte ein bisschen ernster.
Okay, na das ist auf jeden Fall geil. Ich denke mal, weißt du, für mich hat der Name Uwe mittlerweile der Vater von Drangsal.
Ja.
Ich
denke aber
wenn ich Uwe höre, immer so, denke ich an den Vater von Drangsal.
Ja.
Oh Gott, wie oft wir jetzt Drangsal mittlerweile erwähnt haben in den Podcasts.
Ja, ist halt auch ein guter Typ, gute Musik, die er macht.
Richtig. Und dann wart ihr jetzt Fast and Loud.
Ja.
Und wie lange ging das Ganze?
Wir waren One-Gig-Wonder.
Okay.
Also,
habe ich mir eigentlich schon fast gedacht.
Kurz darauf bin ich aus der Band ausgestiegen. Weil ich auch auf persönlicher Basis, ich hatte dann eine Beziehung damals, das war ganz weird, ich habe mich super irgendwie mit diesem Mädchen damals eingelassen und habe auch dadurch meinen Freundeskreis zerstört, auch unter anderem mit eben Uwe, deswegen bin ich auch aus Fast and Loud und so weiter raus. Ich habe mit den Leuten nichts mehr zu tun gehabt, weil ich ein Trottel war, weil meine damalige Freundin eben auch kein besonders guter Mensch war. Und das habe ich aber nicht gesehen und habe deswegen einfach meinen Freundeskreis abgeschossen und lieber mit dieser Person eine Beziehung geführt, obwohl das eigentlich sehr, sehr toxisch war.
Ja, also, aber kann man ja jetzt sagen, es hat sich alles zum sehr, sehr Guten gewendet. Grüße gehen raus an Nathalie.
Ja, absolut. Verheiratet, glücklich.
Nathalie ist die tolle Frau von Nico. Und ihr seid jetzt seit 2 Jahren verheiratet?
Seit 2 Jahren jetzt. Also 10. August, zwei Jahre.
Krass.
Ja, also sollte alles besser werden.
Ja. Aber jetzt sind wir fast und laut. Und was kam danach musikalisch? Du hast erst so angekündigt, da kommen ganz viele Sachen.
Ja, also das war jetzt eine der vielen Sachen. Das Hauptding, was jetzt kommt, also das ist auch mein bisher erfolgreichster musikalischer Output, denn ich habe es ja schon angeteased, ich habe da dieses Schweden-Dev-Ding mit diesen komischen Allgäuer-Typen am Start gehabt, welches sich dann letzten Endes Shapeless und dann Beyond nannte. Beyond wurde dann ernster, dass eigentlich auch das auch der Songschreiber, also der mit Songschreiber und Frontmann bzw. Gitarrist nach Mainz zog wegen seinem Studium, was zur Folge hatte, dass wir sehr viel mehr Mucke machen konnten. Und der Bassist von Faster Note, der Matthias, der kam dann auch dazu. Und wir hatten dann anfangs keinen Schlagzeuger. Den haben wir dann auch über diese ganzen Musikernetzwerke, die man halt regional alle so kennt, gefunden. Auch ein Matthias, guter Mensch. Hab ihn sehr gerne, hab ihn ewig nicht gesprochen, aber der hat auch sehr viel dazu beigetragen zu meiner linkspolitischen Einstellung mittlerweile, weil der damals mir schon nahegelegt hat, dass die Linke tatsächlich, also dass eine linkspolitische Einstellung nicht dumm ist. Und, das nicht, und dass es nicht von Vorteil ist, immer ein Edgelord zu sein und mit rechten Trotteln zu klüngeln und so weiter. Hat er recht. Im Nachhinein hat mich der Mann sehr geprägt. Auf jeden Fall. Wir haben dann diese Band Beyond durchgezogen und haben auch schnell sehr gute Songs gehabt, die ich auch nach wie vor mag und die ich auch nach wie vor gerne spiele und auf die ich nach wie vor stolz bin. Wir haben unser erstes Demo eingeprügelt. Wie hieß das noch? Relentless Abomination Vortex.
Also ihr Mettler mit euren furchtbaren...
Ja, das wird auch noch besser. Das wird auch noch besser, pass auf. Das Demo haben wir eingespielt und es hat... Holy shit, es hat eingeschlagen im Underground, im Metal Underground. Dieses Demo-Tape ging vor ein paar Jahren für $600 auf eBay Filipino oder eBay Thailand raus.
WTF.
Ja, es wird auch noch krasser, weil wir haben dann relativ schnell einen Plattenvertrag bekommen mit dem belgischen Label Die Test Records, die sehr bekannt dafür waren, junge Death-Metal-Bands groß werden zu lassen.
Und Gott, wahrscheinlich habe ich es gerade nicht mitbekommen, aber du hast da Gitarre gespielt
bei der Band. Habe ich nicht erwähnt, ja, ich war der Gitarrist. Da habe ich wieder Gitarre gespielt.
Ja.
Hatten dann einen Plattendeal für, dass wir unser Demo mal gescheit aufnehmen und blau und blub. Und das Demo auch mal größer vervielfältigen. Es kam dann auf einer, glaube ich, 1400er Auflage raus. Restlos ausverkauft innerhalb kurzer Zeit. Was super absurd ist, wenn ich so drüber nachdenke. Was so, fuck, 1400 Leute. Und dieses Tape, gerade in Polen, in der Tape-Trading-Szene in Polen, also der Typ, wir haben den mal getroffen, der dafür wohl verantwortlich war, der hat gemeint, er hat wahrscheinlich so plus minus 6.000 Kopien davon angefertigt.
Obwohl man sagen muss, ich bin ja hier in Polen auch relativ nah, die haben auch eine starke Szene.
Wahnsinnig starke Szene. Also
man kann von der Band, die Band ist mittlerweile auch, glaube ich, außerhalb der Reichweite, aber Decapitated waren zu der Zeit ein absolutes Brett.
Ja, ich meine, man kann jetzt Nergal finden, wie man ihn finden möchte, ist ein richtiges Arschloch, aber Behemoth sind halt einfach riesig.
Richtig. Oder also hast du zwei Bands, die damals...
Ja, Vader als auch noch eine große Band in Polen.
Ach, ist auch eine polnische, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich jetzt nicht.
Dann Hate kommen auch aus Polen.
Okay.
Dann gab es noch im Underground-Bereich einige Bestial Raids, mit denen wir auch unseren allerersten Gig hatten, tatsächlich. Auch Bands, mit denen ich nie mehr was zu tun haben will, weil die ein paar Wochen nach dem Gig mit uns zusammen mit Hakenkreuzen aufgetreten sind. Willkommen in der Extrem-Metal-Szene.
Das kann aber in Polen, das kann auch Lust, das will ich jetzt so ein bisschen nicht pauschalisieren, aber es kann in Polen schnell passieren.
Unser Frontmann ist Pole und der war zwar nicht politisch rechts, aber der hat das auch alles lockere genommen, als es eigentlich sollte. Auf jeden Fall, besagter erster Gig, den wir hatten, da hatten wir gerade unser Demo draußen und wir wurden dann eingeladen als Co-Headliner nach Frankreich, nach Marange-Sylvange zu spielen. Und der erste Gig überhaupt in Frankreich drüben. Das war unglaublich.
Das hab ich nie geschafft, im Ausland zu spielen. Das habe ich noch nie geschafft.
Wir hatten sehr viele Chancen. Wir haben es ein paar Mal gemacht. Es war, holy shit, ich will es nicht missen, diese Erfahrungen. Wir haben auf jeden Fall in Frankreich gespielt und die Leute haben uns, als wären wir Led Zeppelin gewesen. die haben uns abgefeiert. Es war ein Traum. Geil. Es war so ein geiler Gig. Ja, und kurz danach, nach diesem Gig, sind wir gen Osten gefahren, um unsere EP aufzunehmen. Die, ich habe deren Namen ehrlich gesagt vergessen. Wie hieß sie denn noch?
Kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ich hab's vergessen. Die steht im Plattenregal. Aber ich weiß es nicht mehr.
Gen Osten heißt?
Nach Neustadt an der Orla.
Ja, okay. Wir haben auch Neustadt hier, aber es ist ein anderes. Nee, okay.
Ja, weil dort auch immer jährlich ein Festival stattgefunden hat namens Raging Death Date. Auch ein Underground-Festival, was sehr viele coole Bands hervorgebracht hat und auch nach oben gepusht hat. Auch Bands, die jetzt zacken größer sind. Also Ketzer, die haben jetzt vor ein paar Jahren ihr Ding bei Metal Blade unterschrieben. Metal Blade Records, das Entdecker-Label von Metallica. Dann habe ich dir auch schon mal gezeigt, Black Salvation sind auch sehr in diesem ganzen Konglomerat an Leuten mit drin.
Okay.
Also die Leipziger Szene ist da auch sehr involviert.
Ja, über das Thema kann, glaube ich, gehe ich später nochmal, weil ich habe auch mal in Leipzig gewohnt. Ich habe eine Zeit, wo du jetzt redest, zwischen 2008 und 2010, oder ja, so, ich habe meine Ausbildung dual gemacht, also hier praktische Ausbildung und Schule war in Leipzig. Und danach habe ich ein paar Jahre in Leipzig gewohnt und mich auch ein bisschen in der Musikszene so, habe ich mich nicht zurechtgefunden. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, Leipzig und ich haben nie geklickt. Das hat irgendwie nie irgendwie gemacht. Aber ich habe gemerkt, da geht ganz viel.
Da geht wirklich viel oder ging zumindest.
Ich habe jetzt auch keine großen Freunde von mir, Grüße gehen raus an die Melmax, die kommen aus Leipzig, beziehungsweise kommen aus Bautzen, wohnen jetzt in Leipzig und die machen so Garage Punk und die sind auch ganz, ganz gut dabei. Aber jetzt, ja, ihr habt die EP aufgenommen.
Ja, bei Patrick W. Engel, dem Haus- und Hofproduzenten von Heaven Shall Burn und War from the Harlot's Mouth.
Lustigerweise, der Name sagt mir sogar was. Das ist jetzt so, der ist kein Unbekannter.
Nein, definitiv nicht.
Der muss nicht mal irgendwie in der Szene irgendwo sein, sondern er ist generell kein Unbekannter in Deutschland.
Das ja, richtig. Temple of Disharmony, sein eigenes Produktionsstudio. Wie gesagt, Heaven Shall Burn, War from the Harlot's Mouth, Dissection, Assfix. Der hat große Namen und das war eine Ehre, dass er uns produziert hat.
Ja.
Ein Song davon spielt euch der gute Norbert am besten jetzt mal ein, nicht in voller Länge, das muss nicht sein. Dieser Song heißt Hidden Temple of Obscurity.
Okay, mache ich das jetzt mal. Okay, jetzt habt ihr, ich weiß es nicht genau, ob ich den Ganzen reinbringen werde, aber auf jeden Fall habt ihr einen Eindruck von Hidden of Obscurity, oder wie hieß er?
Hidden Temple of Obscurity.
Genau, und weil du erst Heaven Shall Burn angesprochen hast, da erzähle ich immer wieder gern, weil ich bin ja doch schon ein älteres Semester, ich habe Heaven Shall Burn zum allerersten Mal in meinem Leben hier im Jugendhaus Bautzen, im Steinhaus Bautzen gesehen, vor 30 Leuten mit Final Prayer zusammen.
Ah, wie geil ist das denn bitte?
Und das war einfach, ich hab ganz viele Bands, zum Beispiel auch eine Band, die ich unfassbar viel gesehen habe, aber nie mit zu tun hatte, waren Six Feet Under.
Oh, ich hasse Six Feet Under.
Ich finde die auch grottenschlecht, aber die haben immer hier überall gespielt. Das war abgefahren.
Ja, weißt du auch warum? Weil aus deiner Kante Debauchery kommen und der war sehr dicke mit denen.
Ja, stimmt, Debauchery habe ich auch ganz oft gesehen, alter Schwede. Ja, das sind so Bands, die haben immer bei irgendwelchen Festivals, bei uns war früher das Festival, das hieß Power of Expression, da haben meistens so regionale, so wirklich regionale Kreisbands gespielt, die halt in Richtung Metal, Hardcore, Punk und so ein bisschen abgingen. Und da war aber auch immer eine der Band dabei, die so ein bisschen major-richer unterwegs war, also jetzt wirklich so ein bisschen, vielleicht so ein Plattenvertrag, vielleicht so. Und da waren zu 90% Six Feet Under oder Debauchery.
Ja, genau.
Immer. Und das war immer so. Und ja, und jetzt habt ihr mit die EP aufgenommen?
Die EP aufgenommen.
Wie weiter?
Und die kam über ein neues Label raus. Über ein Label, auf das ich jetzt definitiv nicht mehr stolz bin. Das heißt jetzt, also das hieß da, heißt immer noch, Iron Bonehead hat sich jetzt definitiv auch als rechtsradikal herausgestellt, dieser Typ. sehr unschön, dass ich mal unter diesem Label Platten rausgebracht habe.
Ja, klar, es ist jetzt für dich im Nachhinein unschön, aber mein Gott, der 20-Jährige oder was weiß ich, wie alt du warst, Nico, der hat sich wahrscheinlich darüber keine Gedanken gemacht, der war froh, dass er das ein Label hat.
Ja, das ist nämlich der Punkt, man hat es nicht so hinterfragt.
Richtig.
Wir sind, was das betrifft, glaube ich, jetzt auch schon bei 2011 müssten sein, 12. Und es nahm echt Form an. Wir wurden groß im Verhältnis zur Musik und waren im Begriff, unser Debütalbum zu schreiben. Und durften auch schon seitdem wieder neue Gigs spielen.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, klar.
Und zwar, wenn ich halt so Label höre, wurde ich dann auch finanziell unterstützt von dem Label?
Ja, auf jeden Fall. Also die ganze gesamte Produktion aller Musik wurde unterstützt vom Label. Unser Merch-Produktion wurde bezahlt. Wir haben durch das Label halt erst auch Gigs bekommen, die wir so nie sonst bekommen hätten.
Krass.
Also es gab schon ordentlich Arbeit. Und diese ganzen Produktionskosten wurden halt auch komplett bezahlt.
Das wollte ich, wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es ja bei so Labels, ist ja immer die Sache, klar, man kann ja Geld kriegen, aber so ein Label ist ja am Ende auch ein Unternehmen, was Geld verdienen muss. Und ja, ich kenne es von manchen anderen, ich kenne es von einem anderen Label aus München, die machen einen auf so Indie und allem Möglichen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber sind im Prinzip Krisenarschlöcher.
Ja.
Weil die halt dann sozusagen, ihr müsst jetzt halt das und das erfüllen, sonst fliegt ihr sofort raus und ihr müsst Repressalien bezahlen.
Ja.
Das ist halt assi.
Ist es.
Und
nee, also ja, bei uns war es ganz fair geregelt. Also wir schulden auch nichts mehr. Auf jeden Fall, wir haben dann unser Debütalbum geschrieben. Und haben das auch wieder von Patrick W. Engel produzieren lassen. Also aufgenommen haben wir es tatsächlich bei uns im Proberaum. In Mainz, auch gleichzeitig Proberaum von Knocked Up Dukta unter anderem.
Okay, interessant. Und habt ihr das alleine oder habt ihr da einen Mixer oder
unser technischer Leiter, unser Produzent in Anführungszeichen war, Leute, die sich mit Underground Metal in Deutschland befassen, kennen ihn auf jeden Fall, den Daniel von Nocturnal, der hat uns das Ding produziert.
Die Band Nocturnal kenne ich auch.
Der Gitarrist von denen hat uns da sehr begleitet. Der hat auch Gastparts auf dem Album drauf tatsächlich.
Ich weiß, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich weiß nicht, ob das Festival Nookstock was sagt.
Oh, mir, grob, da klingelt was, ja.
Das ist halt bei uns auch in der Ecke und das ist halt wirklich so ein Festival für die Black Death Metal und sonstige Richtung. Da spielen halt nur solche Bands.
Wie heißt das nochmal genau?
Nookstock.
Mir sagt es auf jeden Fall was, ich kenne das.
Also das musst du kennen, wenn du bist in der Szene, das musst du kennen, weil da wirklich, da haben Nocturnal gespielt, da haben, ich kenne die ganzen Bands jetzt nicht. Ich suche mal kurz raus, dann lese ich mal Bands vor und du wirst wahrscheinlich sagen, ach, okay.
Ja, safe.
Erzähl mal weiter.
Und das haben wir dann bei uns im Proberaum aufgenommen. Wir hatten ein Budget von circa, glaube ich, 4.000 Euro.
Ja,
und weshalb wir auch,
viel, finde ich.
Das ist schon ordentlich viel, also man hätte auch mehr mit dem Geld machen können letztendlich. Wir haben es wieder von Patrick W. Engel mixen und mastern lassen. In dem Fall war die Zusammenarbeit nicht ganz so entspannt, weil alles nicht so hundertprozentig funktioniert hat und er auch nicht vor Ort war, sondern das Ganze halt einfach, da hat die Spuren von uns bekommen. Und es war alles nicht so geil. Es war auch bei mir eine richtig beschissene Phase, meine Endphase der Ausbildung als Schreiner, die ich zwischenzeitlich angefangen habe. Und es war eine richtig düstere Phase und dieses Album ist eigentlich stellvertretend einfach so meine Möglichkeit des Aufarbeitens dieser Zeit, weil das einfach das aggressivste Stück Musik ist, was ich jemals geschrieben habe.
Okay.
Und
aber ist das veröffentlicht worden?
Ja, das kann man auch. Weil es kommen ja auch noch sehr positive Sachen mit, weil das war das erste Album, was ich jemals aufgenommen habe. Also das ist sowieso das einzige Album, was ich bisher aufgenommen habe, welches ich als Schallplatte, als Vinyl besitze. Das ist unfassbar.
Sowas ist geil.
Das ist das Beste der Welt. Das ist
so ein Milestone. Ich glaube, so ein Milestone innerhalb einer Band, wo man sagt, oder generell, wenn man Musik macht, wo man sagt, Alter, ich habe was wirklich erreicht.
Ich habe tatsächlich, Leben. Also die Veröffentlichungen, die ich physisch besitze, sind die Dissolving-Demo von damals. Dann noch eine Demo, auf die ich gleich zu sprechen komme, weil das eine andere Band ist. Dann von Beyond bzw. Shapeless besitze ich Demo-Tapes, 3 Stück, die 7 Zoll Vinyl. Dann besitzt das Debütalbum von uns auf Tape, auf CD, auf blauer Vinyl und auf schwarzer Vinyl. Also
krass.
Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar, dass man das einfach hat von sich selbst.
Das ist krass, ey. Ich gucke gerade wegen dem Festival, aber die haben bloß eine Facebook, ich bin nicht mehr bei Facebook und die haben halt diese ganzen hier Postings von wegen, ja, es fällt aus.
Ja, klar.
Von dem bösen C. Aber ich weiß halt genau, dass halt da diese ganze Black Metal und Death Metal Szene und da haben auch, wenn ich halt von Ernie manchmal so gucke und so, dann sehe ich halt, okay, die Band, die habe ich schon mal auf dem Flyer irgendwo gelesen. Deshalb, warte mal, wir haben jetzt vom 2019er, die Running Order, lese ich dir mal ganz kurz
Ja,
vor.
bitte.
Und zwar spielen Freitag die Band Chaos, Bitchhammer,
Ach, Bitchhammer.
Okkulta. Kennst du oder was?
Ja.
Okay, Okkulta.
Okkulta sind großartig. Die habe ich gesehen 2011 auf dem Raging Death Date in Neustadt an der Orla. Diese Mischung aus
Okay,
Black Metal
krass.
und Punk mit dieser Ausstrahlung, die diese Band hat. Grandios. Deren Sänger ist. Oh, das, ich habe deren Demo noch zu Hause.
Okay.
Also zu Hause, logisch. Wahnsinn.
Cool. Die andere Band kann ich nicht lesen. Pruny Whore oder so ähnlich. Das ist wahrscheinlich so. Und dann am Samstag, ja, kommen wir zu Jack and Willy. Das sind dann so ein bisschen so. Dann Cunt Roaches,
Das sagt mir jetzt
so die
nichts.
ersten. Metabolic. Chasing Death, Revenge Prevails. Ja, das war's. Revenge Prevails, danach ist halt so ein Disco-Team. Aber ich fand es das geil, dass du Okkulta kennst. Aber das ist halt das vom 9.2019, dann wahrscheinlich bist du auch nicht mehr so in dieser ganzen
Nee,
anderen
da
Band so
war ich
mit drin,
schon,
oder?
also ich bin dem halt auch mit Beyond zusammen entwachsen, weil ich dann festgestellt habe, was für riesengroße Arschlöcher sich in dieser ganzen Underground-Szene so rumtreiben. Ich habe ja dann auch
Okay,
Kontakt
ja.
zwangsläufig mit Bands wie Watain und Degial. Wir haben auch auf dem Hell's Pleasure Festival gespielt und auf dem Partisan und du lernst plötzlich Leute kennen, wo du eigentlich dachtest, das sind gute Menschen, und dann sind das einfach irgendwelche Fascho-Arschlöcher, da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt.
Ja, bei diesem Partisan, wir kommen wieder zu Ernie zurück, der macht ja immer diese Partisan-Berichte.
Ja, genau.
Und ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum, aber es wirkt, hat immer so eine ganz komische Ausstrahlung, dieses ganze Partisan. Also
Verstehe
auf
ich auch,
mich.
obwohl ich da sehr krasse Bands gesehen habe. So ist nicht, also tolles
Ja, nee,
Festival
ich meine, aber so
prinzipiell.
dieses ganze, dieses Flair, das wirkt irgendwie so, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du mir das bestätigen kannst. Ich habe so eine Urban Legend in meinem Kopf.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kennt diese Metal-Schriftzüge von diesen ganz verschnörkelten Sachen. Diese ganz verschnörkelten, wie keine Sau lesen kann, den
Ja, klar.
Bandnamen. Das kennt ja jeder. Und ich habe mal gehört, dass da auf der ganzen Welt nur ein Deutscher das sozusagen diesen Fonds gesichert hat.
Nein,
Nein?
das ist großer Quatsch.
Okay, da habe ich das einfach als falsche Urban Legend irgendwie abgespeichert. Okay.
Ja, weil es gibt zu viele Zeichner, die eben das machen. Und wenn man sich halt auch so damit befasst, wie ich es lang tat und eigentlich immer noch tue, dann wirst du auch merken, dass die Stilistiken ganz unterschiedlich sind und dass es sehr, sehr viele verschiedene Zeichner gibt und Zeichnerinnen.
Ja, oder irgendwie so, dass er halt sozusagen seine Rechte verkauft hat oder irgend sowas, aber
Nee,
who
das
knows?
kann ich definitiv widerlegen.
Okay, Gott sei Dank, da kann ich was in meinem Kopf wieder rausschmeißen, das ist schön.
Ja, solltest du.
Sehr gut. Und da hast du jetzt einfach so eine krasse Platte gehabt.
Da gab es diese
Das war
krasse
also so ein
Platte,
krass.
die schon einfach einen wahnsinnig beschissenen Titel hatte. Das war, glaube ich, auch die Platte hat es bis nach Übersee geschafft, auch in die USA.
Okay.
In Japan ist das Ding ganz gut gelaufen.
Das ist sowieso irre. Das ist sowieso irre, ey. Der
Ja.
Dennis, mit dem ich den Podcast natürlich mache, der hat mir mal erzählt, da hat er den Namen nicht gewusst. Es gibt in Wolfsburg eine Metal-Band, die spielen in Wolfsburg vor 30 Leuten in der Dorfkneipe. Und in Japan spielen die vor Tausenden von Menschen.
Das passiert sehr, sehr schnell.
Ja, da gibt es auch eine Geschichte von einer Indie-Band, weil ich bin ja der Indie-Arsch. Die Band Miles aus Münchner Gegend kommen, ich glaube, Myers später als Monta bekannt. Die hatten einen relativen Hit, der hieß Sonic 3000, ja. Und die waren in Deutschland so, ja, 100, 200 Leute und in Japan Headliner-Shows gespielt. Und das ist halt, ja, das ist halt total krass. Oder noch meine Lieblingsgeschichte. Die Band, sagt dir die Band The Music noch was? Die hatten einen Hit, Take the Long Road and Walk It.
Also, es klingelt was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
Ja, es ist ein ganz furchtbarer Song. Muss man ganz, also braucht keiner mehr wissen, braucht keiner mehr kennen, egal. Und die haben mit Oasis zusammen in Japan getourt. Oder war es China oder Japan? Japan getourt. Und innerhalb der Tour hat sich herausgestellt, dass die Platte von The Music mehrfach Platin in Japan bekommen hat.
Was die, zur Hölle?
Und da hat dann der Konzertveranstalter gesagt, wir switchen jetzt, Oasis sind Vorband von euch. Und dann haben Oasis gesagt, Gott, wir sind raus aus der Nummer, tschüss. Naja. Das wird aber nie irgendwo erwähnt. Das ist so ein typisches, aber das kann man nachlesen.
Das krass, kann man nachlesen im Internet. Das ist heftig.
Ja. Und aber dann hast du gesagt, dann hat sich in Japan und so verkauft.
Ja,
und
tatsächlich.
Die Platte eigentlich, hast du nie erwähnt.
Das komme ich jetzt zu, weswegen ich auf die USA zu sprechen komme, denn das Englisch war kein gutes, also zumindest nicht gut genug. Und eine sehr, sehr große amerikanische Metal-Seite, in dem Fall Metal Injection, haben über dieses Album berichtet, was halt super krass ist, weil Metal Injection halt riesig sind. Und haben sich darüber lustig gemacht, so, ey, ihr macht krasse Musik und so, aber warum nennt ihr diese Platte denn Tödliche Kraft des Todes? Weil die Platte hieß Fatal Power of Death. Und Fatal ist halt einfach tödlich im Deutschen. Deswegen hieß diese Platte streng genommen Tödliche Power des Todes, Tödliche Kraft des Todes.
Das klingt wie so ein Format auf Rocket Beans irgendwie.
Ja, so in etwa. Das war nicht schlau. Und an dem Album hätte man einiges auch besser machen können, aber irgendwie ab und zu lege ich die auf und denke mir so, fuck, das ist schon ein Hassbrocken von dem Herrn. Unglaublich. Ich würde sagen, man lasst einfach mal.
Ist die Stream erhältlich?
Auf Bandcamp müsste die auf jeden Fall sein.
Okay. Ich verlinke es, wenn ich es finde, verlinke ich es.
Im Zweifelsfall, ich sag einfach mal, hier sind 30 Sekunden von.
Nö, wir machen schon einen ganzen Song, wenn wir es dürfen. Oder es ist eher aus rechtlichen Gründen eher.
Das ist okay, aber es ist, glaube ich, einfach für den tendenziellen Hörer super anstrengend. Weil es schon.
Mal gucken, vielleicht mach ich auch vor allen Songs ein bisschen losen Cut. Mal sehen, wie ich es mache.
Ja.
Ja, das werdet ihr dann, liebe Hörerinnen und Hörer, das werdet ihr dann hören, was ich daraus gezaubert habe. Weil wir müssen natürlich hier jetzt auch ein bisschen auf die Zeit dann achten vor den ganzen Podcast.
Richtig.
Da will sich schon so ewig unser Gelaber anhören. Und ihre Musik. Okay, und dann hören wir jetzt den Song. Song gehört und
tödliches Geknüppel. Ja,
geht's dann weiter. Tödliches Geknüppel. Es war hart. Ich sage einfach mal so, es war hart, ohne es gehört zu haben.
Ja. Und das hat, im Endeffekt habe ich mich mit dem Frontmann dann wirklich richtig an den Kopf bekommen. Weil wir hatten, es ging dann auch so weit, wir hatten Anfragen von renommierten großen deutschen Festivals, die er in Eigenregie abgesagt hat, weil er sich dachte, das ist nicht unser Niveau. Also er hätte sich am liebsten jeden Fan selbst ausgesucht.
Also mal Real Talk, hätte der Wacken gespielt.
Ja. Und das ist halt, das hat er halt eigenständig abgesagt, weil er sagt, das ist halt einfach, also für den ungeübten Menschen, das ist halt nicht true genug für die Leute, die damit sonst nichts zu tun haben. Und das ist wieder dieses Klischeegelaber. Und wir hätten aus dem Ding mehr machen können. Vor allem jetzt mit den Ansichten, die ich erlangt habe durch Leute wie Finn McKenty. Weil wir tatsächlich was zu bieten hatten. Und das war interessant und das war irgendwie geil. Und wir haben viele Gigs gespielt und sehr viele geile Konzerte, auch in Belgien, Brüssel. Wahnsinns-Show, das war super gut.
Wie viele Gigs habt ihr so erstmal rekapituliert, wie viele Gigs ihr gespielt hattet in eurer Zeit?
Im Verhältnis nicht so viel, aber dafür waren die wir gespielt haben, richtig krass. Weil, wie gesagt, Hell's Pleasure, Open Air, Partisan, Open Air.
Habt ihr alle richtige Day-to-Day-Jobs gehabt, oder?
Ja, logisch, das war keine Vollzeitband, nein. Wie gesagt, ich habe zu der Zeit meine Ausbildung gemacht, wo ich einfach mega am Ende war, wo ich einfach menschlich auch ganz tiefe Abgründe betreten habe wieder.
Und wir sind immer noch bei 2011.
12, ich bin jetzt schon weiter, deswegen mit dem Part komme ich jetzt zum Ende, aber um es chronologisch zu erzählen, musste ich halt jetzt auch in den Jahren vorausgreifen.
Ja, es ist alles cool.
Und das 2013 habe ich mein Ende mit dieser Band gefunden, als ich das Album noch mit eingespielt habe und noch dafür gesorgt habe, dass da alles einigermaßen so rauskommt, wie ich es gern hätte. Und dann haben wir halt nach und nach festgestellt, dass unser Frontmann uns verarscht und auch Giggelder eingesackt hat und Einnahmen eingesackt hat. Und das ist eine Shitshow, die sich bis heute durchzieht, weil er letztens versucht hat, auch ein Re-Release der Demos aufzunehmen. ein Re-Release zu veranstalten, was aber so herzlos war. Und dann hat er mir irgendwann einfach ungefragt diese Sachen zugeschickt, wo ich ihm auch nur geschrieben habe, so ey, so eine herzlose Scheiße will ich unter mit dem Namen, mit den Sachen, für die ich mal gestattet habe, nicht stehen. Und Gnade dir bei Gott, wenn du das verkaufst. Ernsthaft, ich finde dich. Also ich war einfach richtig sauer. Ich war richtig pisst. Dann habe diese ganzen CDs einfach direkt in den Müll geschmissen.
Ja, ist dann assi sowas.
Das ja, richtige Shitshow gewesen. Und das war dann auch für lange Zeit mein letztes musikalisches Schaffen. Kurz darauf habe ich noch mit dem besagten Uwe, mit dem ich mich zwischenzeitlich wieder ein bisschen zusammengerauft habe, in der Band gespielt. Live Demise hieß das, oder sehr melodischer Black Metal, wie Harakiri for the Sky den gemacht haben. Haben auch sogar in Hamburg mal einen Gig gehabt, das war ganz cool. Ah, das ist dann auch da, irgendwie haben wir uns dann doch wieder in die Haare gekriegt, war dann auch wieder nix. Und dann war erst mal lange Zeit Pause mit Musik machen.
Ja, das passiert dann ganz schnell. Und ich würde einfach den Teil jetzt mal beenden. Und dass mir einfach jetzt, dass ich dann meinen riesengroßen Monolog in Teil 3 halte.